Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, liebe Geschwister, heute darf ich mal die Predigt halten. Mein Name ist Bodo Köpp, bin 57 Jahre alt. Für diejenigen, die mich nicht kennen, Vater von drei Kindern, verheiratet mit Yvonne und seit 2012 hier in der Gemeinde. Ich habe mir das Thema Evangelisation ausgesucht. Passend wunderbar zu eurem Anliegen auch bei den Motorradfahrern zu evangelisieren. Ich habe ein paar Folien dabei. Ich hoffe, das klappt, dass ich die euch zeigen kann. Ich möchte heute eigentlich erstmal mit einem Problem anfangen. Eigentlich sind das mehrere Probleme, die mich da beschäftigen. Ich bin ziemlich frustriert darüber, dass die Anzahl der Christen in Deutschland abnimmt. Die Kirchen schrumpfen. Das ist eine neue Grafik von vor ein paar Wochen. Das ist in IDEA veröffentlicht worden. Die rote Linie, es ist die Anzahl der Christen in den evangelischen Landeskirchen, hat sich mehr als halbiert seit 1950. Bei den Katholiken sieht es nicht ganz so schlimm aus, das ist die grüne Linie, aber auch da geht es abwärts, gerade in letzter Zeit besonders. Und die blaue Linie ist der ganze Rest. Da gehören wir zwar auch dazu, aber der größte Teil sind Nichtchristen. Das geht aufwärts, mehr als die Hälfte der Deutschen ist inzwischen nicht mehr in einer der Kirchen drin. Zweites Problem. Da, wo der Glaube noch übrig ist, da wird er flacher, uneinheitlicher und falscher. Ich habe hier so ein paar Buzzwords mal aufgeschrieben, ein paar Fehlentwicklungen, Irrlehren und die Begriffe dazu. Und es gibt noch viel, viel mehr Probleme in der Christenheit in Deutschland und in der westlichen Welt vielleicht insgesamt. Großes Problem ist einfach, dass wichtige Glaubensinhalte rund um unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, angefangen von der Jungfrauengeburt bis hin zum stellvertretenden Tod am Kreuz, in Frage gestellt werden. Drittes Problem, das ist die Mitgliederstatistik unserer Gemeinde. Ich bin frustriert darüber, dass unsere Gemeinde eigentlich stagniert. Die Zahl ist nicht mehr ganz aktuell. 73 waren wir bis eben. Jetzt sind wir noch 71. Also abgesehen von den technischen Effekten am Anfang, das war die Gründungs- und Fusionsphase, da waren noch nicht alle alten Geschwister aus der Gemeinde The Rock hier eingetreten, wachsen wir nicht. Na, ihr seht das so, dass das pendelt so um die 70, 80, irgendwo zwischen 70 und 80. Und das gilt für alle Freikirchen in Deutschland. Ja, auch die IDEA hat es, diese Zahlen, zwar nicht ganz die absoluten Zahlen, aber haben auch geschrieben, also wenn man sämtliche Freikirchen in Deutschland zusammennimmt, die Zahlen wachsen auch nicht. Sie schrumpfen nicht, immerhin, also nicht so wie die Großkirchen, die runtergehen, aber sie stagnieren. Wenn man das also zusammennimmt, haben wir drei Probleme, die mich jedenfalls frustrieren. Glaube in Deutschland nimmt insgesamt ab. Da, wo er da ist, da wird er flacher, uneinheitlicher und falscher. Und in unserer Gemeinde sieht es auch nicht so viel besser aus, wir stagnieren nur. Seid ihr darüber auch frustriert oder mindestens traurig? Also immerhin kann man sagen, bei uns läuft es besser als in den meisten Gemeinden in Deutschland. Immerhin sinken unsere IDEA-Zahlen nicht. Bitte? Ja, kann man so sehen, wie man will. Ne? Aber die Frage ist, warum wachsen wir nicht? Geht einfach nicht mehr? Ne? Also, wie sollen wir damit umgehen, ist die Frage so. Ne? Wir können jetzt verzweifeln, aber das kann man natürlich nicht in Frage aufgeben, ist keine Option. Einfach abwarten, bis die Zeiten besser werden, höre ich manchmal so. Ne? Wir sollen ausharren, steht auch in der Bibel. Oder kämpfen. Alles geben und kämpfen. Und ich möchte Mut machen, auf diese Option zu setzen. Ja, wir müssen uns natürlich bewusst sein. Ist das Bild weg?
Ja.
Okay. Also vielleicht schreckt euch dieses Bild. Ich habe jetzt mal Boxer genommen. Aber in der Bibel geht es oft um Kampf. Sogar um Boxkampf teilweise. Paulus schreibt viel davon, dass wir kämpfen sollen. Und er selbst ist halt mit gutem Beispiel vorangegangen. Er schreibt im 1. Timotheus, Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Er ruft uns also auf, im Vertrauen auf die Unterstützung durch Gott zu kämpfen. Oder sagen wir mal, etwas friedlicher uns anzustrengen. Wobei voller Einsatz auch ins Leere laufen kann, wenn man das planlos macht. Paulus schreibt an die Korinther, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Wir sollten uns also gut überlegen, wie wir kämpfen. Und mich beschäftigt die Frage, ob wir etwas ändern sollten. Immerhin gibt es auch in Deutschland Gemeinden, die wachsen. Und deshalb frage ich mich, machen wir was falsch? Sollten wir irgendwas ändern? Und wenn ja, was? Und kann es sein, dass Gott uns nicht segnet? Das ist eine viel schwierige Frage. Hat Gott ein Problem mit uns? Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken und vielleicht sind da ein, zwei Gedanken für uns als Gemeinde oder für euch als Person dabei. Bitte versteht die Predigt übrigens durchaus auch als ein Stück persönliche Selbstkritik. Also nicht alles, was ich jetzt heute sage, da bin ich ein tolles Vorbild. Ja? Zurück zum Thema und zum Bild des Boxers. Ihr werdet das heute noch häufiger sehen. Ein Boxer lebt für den Kampf. Der trainiert seinen Körper und seine Fähigkeiten, um sie im Kampf einzusetzen. Und ich denke, dass Paulus sehr bewusst immer wieder dieses Bild des Kampfes benutzt, denn wir haben einen mächtigen Gegner. Paulus schreibt im Epheserbrief, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Gegner. Zum Glück haben wir dabei Gottes Hilfe und Gott ist mächtiger. Aber auch wir müssen natürlich lernen, uns fit zu halten, indem wir Jesus nachfolgen. Wir haben heute schöne Lieder dazu gesungen. Jesus nachfolgen, beten, Bibel lesen, Verse auswendig lernen, ihr kennt das ganze Programm. Heiliger werden. Das ist alles, ich sag mal, gutes Training. Aber wofür machen wir das eigentlich? Um bessere Menschen zu werden? Das ist natürlich richtig, wir sollen den Weg der Heiligung gehen. Das freut den Herrn. Aber für unsere Rettung hat das eigentlich gar keine Bedeutung. Denn wir sind und bleiben Sünder und werden als Sünder gerecht gesprochen. Nicht durch unsere Taten. Denn Gottes Gnade hängt nicht davon ab, wie viel wir leisten. Seit unserer Bekehrung gehören wir bereits zu Gott, zu seinem Reich. Und jetzt stellt sich die Frage, warum sind wir denn überhaupt noch hier? Warum hat Gott uns nicht nach unserer Bekehrung sofort zu sich gerufen? In seine Gegenwart. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, viel zu trainieren, um sich fit zu halten, bis wir endlich dann mal zu ihm dürfen. Ich denke, unser wichtigster Auftrag ist, Menschen mitzunehmen auf den Weg. Das eigentliche Kampfgebiet ist die Verbreitung des Evangeliums. Denn der Teufel will nicht, dass das passiert. Liebe Geschwister, wir haben die beste Botschaft der Welt. Diese Botschaft müssen wir den Menschen weitergeben. Wir sind gerettet. Gott hat uns in sein Königreich geholt und wir sind sein. Uns ist vergeben. Johannes formuliert die Botschaft so, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich denke, das ist einer der berühmtesten Verse aus der Bibel. Aber lange nicht alle Menschen kennen ihn. Und noch viel weniger glauben. Und das sollen wir ändern. Jesus möchte, dass wir nicht nur trainieren, um möglichst gute Christen zu sein. Er will, dass wir unser Training nutzen, um zu kämpfen. Um unter den Menschen für Gott zu kämpfen. Damit mehr Menschen die Wahrheit erfahren und sich retten lassen. Ihr kennt den Missionsbefehl, wahrscheinlich aus dem Matthäus-Evangelium. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wenn wir in unsere nähere Umgebung schauen, sieht es aktuell etwa folgendermaßen aus. Ich habe hier mal ein paar Zahlen zu unserem Stadtteil Haselnorst zusammengestellt. Ich muss jetzt sagen, einiges davon sind grobe Schätzungen, weil die Zahlen nicht verfügbar sind so richtig, aber es kommt gar nicht so ganz genau auf die Zahlen an. In Haselnorst leben ziemlich genau 20.000 Menschen. Und es gibt, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, exakt 3 Kirchen im Stadtteil. Die evangelische Weihnachtskirche, die katholische St. Stephanuskirche und unsere eigene Christuskirche. Wenn man die Kirchenmitglieder der drei Gemeinden zusammenzählt, sind wir bei maximal 4000 Menschen. Zur katholischen Kirche gibt es nämlich leider keine Zahlen, weil die gehört zu einer größeren Pfarrei. Und wie viel davon ist aus Haselmaus, weiß ich nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass in der evangelischen Landeskirche und in der katholischen Kirche viele Menschen eher aus Tradition Mitglied sind. Ich sage das als ein ehemaliges Mitglied der evangelischen Landeskirche, ich weiß, wovon ich rede. Da betrachte ich nur einen Bruchteil der Kirchenmitglieder tatsächlich als echte, wiedergeborene Christen. Ich glaube nicht, dass es mehr als 300 sind, selbst wenn man uns mit dazu zählt. Wir selbst haben aktuell, da in der Folie noch 73, jetzt sind es 71 Mitglieder, wobei man sagen muss, der größte Teil wohnt nicht mal in Haselhorst. Das bedeutet, dass nur ein kleiner Bruchteil von vielleicht 1 oder 2% der Haselhorster wiedergeborene Christen sind. Das heißt, nur die haben die Botschaft wirklich verstanden und glauben sie auch. Und der Rest kennt die Botschaft entweder nicht, versteht sie nicht oder lehnt sie ab. Das kann uns doch nicht egal sein, oder? Das wäre so, als wenn wir unsere Zeit auf einer Luxusjacht genießen, während um uns herum Menschen auf völlig untauglichen Boden denken, sie kommen wirklich über die Runden und irgendwo am Ziel an. Im Bild mag das ziemlich deutlich aussehen, aber leider begreifen die meisten Menschen das gar nicht, dass sie in Gefahr sind. Die denken wirklich, ihr Boot sei gut geeignet für die Überfahrt. Und vielleicht sehen sie unsere Luxusjacht gar nicht mal. Wobei das nicht für alle gilt. Es gibt durchaus ein paar Menschen, denen unser Schiff attraktiv erscheint. Aber wenn wir nach denen nicht Ausschau halten, wird es ihnen ziemlich schwer fallen, an Bord zu kommen. Ja, so eine Luxusjacht, die hat schon ein ganz schönes Tempo drauf, wenn die nicht umherkommt. Und manchmal frage ich mich, ob wir wirklich alles dafür tun, Menschen zu retten. Setzen wir unsere Prioritäten wirklich richtig? Fokussieren wir uns nur aufs Training? Nutzen das aber gar nicht für den Kampf? Ich möchte mich und euch motivieren, mehr zu kämpfen. Ein Sportler trainiert, weil er ein Ziel verfolgt. Paulus weist darauf am Beispiel der Läufer in der Rennbahn hin. Im 1. Korintherbrief schreibt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erringt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir alle Hochleistungssportler werden müssen. Ne? Aber wir brauchen ein Ziel bei unserem Kampf. Wir brauchen die richtige Motivation. Und Grundvoraussetzung dafür, dass wir bei der Mission erfolgreich sind, ist, dass wir uns wirklich Erfolg wünschen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schockiert darüber, dass heutzutage das Wort Mission negativ besetzt ist. Viele verstehen darunter, dass versucht wird, andere gegen ihren Willen oder unter Ausnutzung von Problemlagen von etwas zu überzeugen, was sie eigentlich gar nicht wollen oder was nicht mal gut für sie ist. Selbst in der evangelischen Landeskirche traut man sich es heute nicht mal mehr davon zu reden, dass man Menschen missionieren will. Das ist furchtbar. Lustigerweise wird der Begriff Mission dann anglisiert als Mission in der Wirtschaft durchaus gern benutzt. Viele Firmen werben für ihre Mission, zum Beispiel das Laufen durch tolle Schuhe angenehmer zu machen hier. Ich bezweifle mal, dass diese Firmen tatsächlich immer nur das Beste für ihre Kunden wollen. Manchmal wollen sie eher das Beste von den Kunden. Aber sei es drum. Wir Christen haben wirklich eine wichtige Mission, die für jeden Menschen gut ist. Davon müssen wir überzeugt sein. Mission ist etwas Gutes. Natürlich zwingen wir niemanden, aber wir brauchen die Überzeugung, dass unsere Botschaft für die Menschen wirklich gut ist. Und auch Bekehrung ist etwas Gutes. Mag wehtun, aber ist gut. Rettung ist etwas Gutes. Wir wünschen uns, dass Nichtchristen sich bekehren, weil es das Beste ist, was ihnen in ihrem Leben passieren kann. Und auch Gott wünscht sich Bekehrung. Im Buch Hesekiel sagt Gott, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Und da steht im Original Jahwe, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen umkehrt und lebt. Und ein paar Verse später nochmal. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr Jahwe. So kehrt um, damit ihr lebt. Das ist, was Gott will. Und daraus können wir erkennen, Gott ist nicht egal, wenn Menschen gottlos sterben. Er wünscht sich Umkehr hin zu ihm. Und dementsprechend sollten wir uns das auch wünschen. Und Evangelisation, Bekehrung hin zu Gott, ist kein unwichtiges Ziel unter vielen. Es ist sehr wichtig. Auch die Menschen, die Gott bisher ablehnen, sind ihm wirklich wichtig. Wir gehören ja selbst mal dazu. Und was Gott wichtig ist, sollte auch uns wichtig sein. Jesus zeigt uns an einem Gleichnis, wie wichtig alle Ungläubigen sind. Die allermeisten werden dieses Gleichnis kennen. Ich lese kurz vor. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe ein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ein guter Hirte lässt also 99 Schafe stehen, um das eine Verirrte zu suchen. In Haselhorst sind von 100 Schafen vielleicht eines oder zwei bei Hirten. Und der Rest ist verirrt. Das darf uns nicht egal sein. Muss uns das frustrieren? Naja, bei Jesus war es auch nicht so viel anders. Wie viele sind ihm eigentlich gefolgt? Seine Jünger, das war eine Minderheit unter den Juden. Bei Paulus so ähnlich. Also wir können nicht erwarten, dass wir hier im Stadtteil eine Massenbekehrung erreichen werden. Aber das ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Paulus war die Verbreitung des Evangeliums so wichtig, dass er bereit war, dafür sein Leben zu geben. In der Apostelgeschichte wird er zitiert: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wenn aber die Verkündigung des Evangeliums und die Bekehrung von Nichtchristen so wichtig ist, dann ist es eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gemeinde. Für Nichtchristen da sein. Stimmt ihr mir dazu? Gut. Jesus drückt das sehr drastisch aus. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Eine Gemeinde, die nicht missioniert, ist nichts mehr wert. Und der berühmte Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ja, damit ist nicht nur Evangelisation gemeint. Ganz wichtig sind auch Hilfen für Bedürftige, Seelsorge, einfach da zu sein und Menschen in Not zu helfen. Damit ist man auch für andere da. Aber was bringt das, wenn wir das Leben auf dem seeuntauglichen Boot angenehmer machen, ohne die Menschen einzuladen, auf unsere Luxusjacht zu kommen? Was bringt die Verbesserung der Lebensumstände diesseits, wenn die Menschen nichts davon erfahren, dass es ein ewiges Leben in der Gemeinschaft Gottes im Himmel geben kann? Die Not der Menschen hier zu sehen und ihnen nicht zu helfen, das geht nicht. Das ist wichtig. Aber was sie wirklich brauchen, ist das Evangelium. Lasst uns also mit der richtigen Motivation an unseren Auftrag gehen, den Menschen um uns herum das Evangelium nahezubringen. Trainieren ist gut, aber der eigentliche Zweck des Trainings ist der Kampf. Das heißt, die Verbreitung des Evangeliums. Und übrigens, dafür brauchen wir so viele Mitstreiter wie möglich. Wenn wir Menschen für das Evangelium gewinnen können, dann durchaus auch mit dem Ziel, dass sie selbst Feuer fangen und dann irgendwann uns bei unserer Aufgabe unterstützen, das Evangelium weiterzugeben. Oftmals sind frisch bekehrte Menschen sogar ganz besonders gute Evangelisten. Wenn wir uns also einig sind, dass Evangelisation wichtig ist, dann stellt sich die Frage: Geben wir diesem Thema die richtige Priorität? Und natürlich evangelisieren wir schon. Wir fangen jetzt nicht, dass ich sagen müsste, wir tun nichts. Wir versuchen es auf verschiedene Weise, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Die Hilfe für Bedürftige, das Café 43 zum Beispiel, sind natürlich auch ein Werkzeug der Evangelisation. Wir haben das Jam-Angebot mit Elterncafé, die Kinderbibelwoche. Wir sind zu Ostern oder gerade letzte Woche waren wir auch auf der Straße hin zu den Menschen gegangen. Wir beteiligen uns an Evangelisationseinsätzen und das von anderen Gemeinden oder Organisationen, OM zum Beispiel, machen das hier in Berlin ganz viel. Christian ist da sehr aktiv. Bernhard ist ständig auf der Straße Gerade haben wir Sarah Fischer als Missionarin nach Spanien ausgesandt. Wir spenden als Gemeinde oder auch privat für Missionsgesellschaften. Wir haben etliche Mitglieder, die in ihrem Umfeld evangelisieren. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis. Das heißt, ich glaube schon, wir tun einiges. Und das gilt nicht für alle Gemeinden in Deutschland. Trotzdem die Frage, reicht das? Tun wir es richtiger? Was können wir tun, um wirklich erfolgreich zu sein? Nochmal zurück zu der Mitgliederstatistik. Die Mitgliederzahlen zeigen, dass wir nicht wachsen. Aber auch heute haben wir viele Menschen hier, die noch gar nicht Mitglied der Gemeinde sind. Es kommen immer wieder neue Menschen zu uns und das ist toll und wichtig. Einige davon sind Christen, die sich in ihrer alten Gemeinde aus durchaus berechtigten Gründen nicht mehr wohlfühlen. Das ging mir auch mal so. Das ist gut, wenn wir ihnen eine neue Heimat bieten können. Aber so richtig toll ist es, wenn Nicht-Christen kommen und sich bei uns bekehren. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Und so schlecht sehen die Zahlen da gar nicht aus. Wir hatten seit 2016 immerhin zusammengezählt 28 Taufen. Ja, das sind diese blauen Balken da. Ein paar verirrte Schäfchen haben wir also gefunden und zum Herrn führen dürfen. Aber es sind noch viele, viele Menschen da draußen, die auf untauglichen Booten herumschippern und gerettet werden müssen. Was machen wir also? Wie gewinnen wir Nichtchristen? Und wie machen wir sie zu Mitstreitern für das Evangelium? Ich habe hier 7 verschiedene Punkte für uns. 7 Erfolgsfaktoren für Evangelisation, die ich im Folgenden mit euch durchgehen möchte. Erster Punkt, vorbildlich leben. Wenn wir an einen Boxer denken, der braucht neben gutem Training als Grundvoraussetzung einen gesunden Lebensstil, wenn er erfolgreich kämpfen will. Dem Boxer nützt das nichts, wenn er tolle Trainingseinheiten absolviert, sich aber im Alltag den Bauch mit Fastfood vollschlägt. Echter Erfolg setzt Gesundheit und Fitness voraus. Das heißt, einen entsprechenden Lebensstil. Übertragen auf uns bedeutet das, wenn wir unseren Glauben weitergeben wollen, dann muss unser Glaube gesund sein. Wir müssen ihn im Alltag praktizieren. Wir haben schon über wichtige Punkte des Trainings gesprochen, also wir nehmen uns Zeit, um die Bibel zu lesen, zu beten, Bibelverse zu lernen und so weiter. Es geht aber nicht nur um diese Trainingszeiten, sondern es geht darum, unseren Glauben im Alltag anzuwenden. Also in unserem Alltag so heilig wie möglich zu leben. Dafür müssen wir an unserem Charakter arbeiten. Wir sind erst dann ein gutes Vorbild, wenn man unseren Glauben in unserem Verhalten im Alltag erkennen kann. Ein besonders gutes Zeichen für einen guten Christen ist die Liebe. Liebe Geschwister, wenn wir glaubwürdige Vorbilder sein wollen, müssen wir an unserer Liebe untereinander erkennbar sein. Jesus sagte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber wir dürfen uns nicht darauf beschränken, nur untereinander lieb zu sein. Unsere Liebe soll auch gegenüber unserem Nächsten nicht sichtbar sein. Jesus sagte dazu, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Er zitiert da aus dem Alten Testament. Wir sollen also an unserer Liebe erkannt werden. Liebe für unsere Geschwister, Liebe für Gott, Liebe für unseren Nächsten. Es ist also wichtig, wie wir miteinander umgehen. Darin üben wir den Umgang mit unseren Nächsten auch außerhalb der Gemeinde. In der Gemeinde sind wir eine Familie, in der es manchmal auch ganz schön rumpeln kann. Aber alle Probleme sollten wir dann in gegenseitiger Liebe und im Respekt füreinander angehen. Wenn wir mit unserem Leben anderen dann auffallen und sie uns darauf ansprechen, sollen wir bereit sein, Zeugnis zu geben. Petrus schreibt, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also, lebe vorbildlich, liebe deinen ungläubigen Nächsten und wenn er dich fragt, sei bereit, deinen Glauben zu erklären. Für etliche Christen endet das Thema Evangelisation exakt hier. Sie beschränken sich darauf, still durch ihr Vorbild Zeugnis zu geben und hoffen darauf, Interesse zu wecken und dann angesprochen zu werden. Reicht das? Ich denke, es gibt noch viel mehr Erfolgsfaktoren für die Verbreitung des Evangeliums. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie am Beispiel des Boxers erklärt, ein Boxer braucht die Bereitschaft, sich zu verändern. Wer nicht bereit ist, Sich zu verändern wird nicht wirklich besser werden. Um sich zu verändern, muss man offen sein für Neues. Übertragen auf uns. Wir müssen als Mensch und als Gemeinde bereit sein, uns an neue Herausforderungen anzupassen. Ich glaube, das haben wir zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr gut hinbekommen. Da ging es um äußere Umstände. Ganz besonders wichtig ist aber, dass wir offen sind für Menschen, die neu zu uns kommen. Wenn wir als Christ oder als Gemeinde für Nichtchristen da sein wollen, dann sind die ungläubigen Gäste unsere VIPs. Sehen wir uns als Familie, die gerne unter sich bleiben möchte? Oder als Botschafter und Arbeiter Gottes, die Menschen für sein Reich gewinnen wollen? Es geht also nicht so sehr darum, dass wir uns wohlfühlen, sondern dass unsere Gäste sich wohlfühlen. Wenn uns Nichtchristen wirklich wichtig sind, dann richten wir unser Leben und unsere Gemeinde nach den Bedürfnissen von Nichtchristen aus. Dabei geht es zunächst einmal nicht darum, was das für ein Gast ist, der da kommt. Na, auch ein Hells Angel. Oder wer auch immer. Jesus sagte im Matthäus-Evangelium, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und im Hebräerbrief heißt es, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. In beiden Stellen geht es nicht darum, dass da jemand kommt, den man schon kennt, sondern da kommt ein Unbekannter. Und wir sehen, wie wir uns verhalten sollen. Also nicht abweisen, sondern offen. Zunächst einmal sind wir gefordert, etwas zu geben. Ja, also sei es Essen, sei es Trinken, eine Unterkunft, einfach unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, Gemeinschaft. Und daraus kann großer Segen entstehen. Denn vielleicht kommt da ein Engel zu uns, den wir wunderbar in unserer Gemeinde gebrauchen können. Und durch den wir ein Stück weit mehr in die Richtung vorankommen, in die Gott uns haben will. Kleine Anmerkung, geschlossene Veranstaltungen haben ihre Berechtigung. Ich denke zum Beispiel an Hauskreise. Aber wenn wir keine Angebote für Mitglieder oder gar interessierte Nichtchristen haben, wie sollen diese Menschen hier ankommen? Deshalb, es sind natürlich offene Angebote, wie zum Beispiel hier Bibel und Pasta, so wichtig. Direkt nach dem Gottesdienst kann ich schon dafür werben, jeder, der noch nicht zur Gemeinde gehört, weiß aber gar nicht, ob es heute stattfindet. Ist gar nicht, ach, zumindest. Okay. Gut. Normalerweise haben wir es nach dem Gottesdienst. Ich denke aber, wir brauchen viele solche offenen Angebote. Kommen wir zum dritten Punkt. Persönliche Beziehungen aufbauen. Denken wir wieder an den Boxer. Wenn er besser werden will, dann braucht er Kämpfe. Er braucht den direkten Kontakt zu einem Gegner. Sei es im Training erstmal, aber vor allem im echten Wettkampf. Und jeder Wettkampf bedeutet eine persönliche Begegnung mit einem anderen Menschen. Für uns übertragen bedeutet das, wir brauchen Beziehungen zu anderen Menschen, denen wir das Evangelium nahebringen wollen. Und sie brauchen die Beziehung natürlich auch. Wir müssen uns auf solche Beziehungen einlassen. Auch wenn das bedeutet, dabei gegen böse Mächte zu kämpfen, die die Rettung dieses Menschen verhindern wollen. Denkt dabei immer dran, nicht der ungläubige Mensch selbst ist unser Feind, sondern die böse Macht, die in ihm wirkt. Er selbst ist ein verirrtes Schaf. Von Gott geliebt. Ich habe schon den Missionsbefehl zitiert. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Der Missionsbefehl beinhaltet mehr als nur abwarten und offen sein für Leute, die von selber kommen. Denn der Vers beginnt mit, geht hin. Wir sollen also auch selbst hingehen zu den Menschen und uns auf sie einlassen. Und außerdem steht hier auch, wir sollen sie lehren. Das heißt, wir sollen mit ihnen reden, ihnen unseren Glauben erklären. Dabei hilft es dann wenig, wenn uns die Menschen nicht verstehen. Menschen sind sehr unterschiedlich. Wir müssen auf den konkreten Menschen eingehen. Wenn wir ihn nicht verstehen, dann wird er uns auch nicht verstehen. Und die Kommunikation wird nicht funktionieren. Kleiner Spoiler, als ich angefangen habe mit dieser Predigt, der Vorbereitung, wollte ich eigentlich auf ganz was anderes hinaus. Ich merke, ich komme dazu gar nicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich mache mal eine Fortsetzung davon, vielleicht in der Sommerpause. Da geht es dann um zielgruppenorientierte Evangelisation. Also es ist noch viel, viel mehr, als ich heute nur vortragen kann. Aber ein wichtiger Punkt, auf die Menschen einzugehen. Das wird da das Thema sein. So, wir sind aber noch dabei, so ein bisschen auf der Oberfläche, sage ich mal, das anzukratzen. Wenn wir eine persönliche Beziehung haben wollen, dann funktioniert die erst richtig gut, wenn wir uns in den anderen investieren. Das heißt, wenn wir uns öffnen, kann er sich auch öffnen. So kommen wir uns näher und können auch über schwierige Themen reden. Und die Bekehrung ist ein schwieriges Thema, denn sie erfordert Umkehr, die Abkehr vom bisherigen Leben. Auch hierbei kann es Paulus ein Vorbild sein. Er hat sein Leben mit Menschen geteilt, die er bekehren wollte. Er beschreibt das im Brief an die Thessalonicher. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, also mit wir meinte sich, vielleicht auch seine Mitarbeiter, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Wir müssen also den Kontakt zu Nichtchristen pflegen und mit ihnen Zeit verbringen, sie an unserem Leben Anteil haben lassen. Wir können sie zu uns nach Hause einladen, hatten wir eben mit der Gastfreundschaft und natürlich auch in unserer Gemeinde. Aber Nichtchristen werden erst dann bei uns bleiben, wenn sie hier persönliche Beziehungen knüpfen können, wenn sie hier neue Freunde finden. Vierter Punkt. Zurück zu unserem Boxer. Und ich denke jetzt mal an unseren interessierten Gast, der noch nicht gläubig ist vielleicht, aus dem er vielleicht auch mal ein Boxer werden soll. So ein Boxer braucht einen zuverlässigen Manager, der an ihn glaubt und ihn fördert. Es mag jetzt besondere Talente geben, die völlig ohne Unterstützung auskommen, aber der Normalfall, spätestens wenn ein Boxer erfolgreich wird, ist die Begleitung durch den Manager, der in guten und schlechten Zeiten für ihn da ist. Denn unser Boxer wird auch mal Probleme bekommen, vielleicht Niederlagen einstecken. Und dann ist es wichtig, dass er jemanden an seiner Seite hat, der für ihn da ist und ihn wieder aufrichtet. Ich will das wieder übertragen. Bekehrung passiert nur in den seltensten Fällen plötzlich. Ja, das super Talent, wie auch immer, der sofort ohne äußere Unterstützung zum Glauben kommt. Und viele solche Beispiele, gerade unter Muslimen zum Beispiel, die zum Beispiel eine Vision von Jesus haben. Aber in der Regel passiert Bekehrung als Ergebnis eines längeren Prozesses. Kaum jemand bekehrt sich, wenn er zum ersten Mal in seinem Leben das Evangelium hört. Normalerweise gibt es nämlich viele Fragen, die dann zu beantworten sind und etliche Probleme, die gelöst werden müssen, bis dann ein Mensch so weit ist, dass das Evangelium wirklich annimmt. Und deswegen ist es wichtig, Menschen in diesem Prozess zu begleiten, nicht allein zu lassen. Vielleicht reicht ein einzelner Christ als Begleitung, manchmal ist es sogar ein ganzes Manager-Team, das in diesem Prozess eine Rolle spielen muss. Liebe Geschwister, selbst wenn Jesus, wenn wir uns den angucken, er hat manchmal mehrere Jahre, oder hat im Prinzip mehrere Jahre gebraucht, bis seine Jünger so weit waren, dass sie das Evangelium wirklich voll und ganz verstanden haben. Er hat sie auf diesem Weg begleitet. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sie in die Nachfolge ruft, bei den ersten Jüngern so, und er, also Jesus ist gemeint, spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Jünger sollten ihm folgen, mit ihm zusammen gehen, damit sie in seiner Begleitung, haben wir vorhin gesungen, ne? Damit sie in seiner Begleitung lernen können. Und in den Evangelien sehen wir dann verschiedene Höhen und Tiefen in diesem Prozess und so manchen Aha-Effekt, den die Jünger in der Begleitung von Jesus brauchten. Zuletzt dann die Auferstehung nach der Kreuzigung. Erstaunlicherweise hat das bei Paulus teilweise schneller geklappt. Manchmal war nur wenige Tage oder ein paar Wochen an einem Ort, in Korinth und Ephesus, aber auch mal mehrere Monate. Paulus hat natürlich einen Vorteil gehabt. Er konnte mich von Anfang an auf die entscheidenden Ereignisse, Kreuzigung und die Auferstehung, verweisen. Das haben die Jünger von Jesus erst ganz zum Schluss mitbekommen. Hier ein Beispiel aus dem Bericht in der Apostelgeschichte über seinen Aufenthalt, also über den Aufenthalt von Paulus in Korinth. Da heißt es, er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Also Paulus war nicht der Typ für sporadische Tageseinsätze. Wenn er in einen neuen Ort kam, dann blieb er dort meistens eine längere Zeit. Und er pflegte die Kontakte. Er ging immer wieder hin zu den gleichen Plätzen, also Synagogen, Privathäuser. Und er sprach immer wieder zu den gleichen Menschen. Bei Jesus war es im Prinzip auch so. Er hat Leute angezogen und sie dann an die Hand genommen und gelehrt. Ist es also falsch, auf die Straße zu gehen und dort zu missionieren? Immerhin wird man kaum jemanden ein zweites Mal sehen. Hat also erstmal mit Begleitung nichts zu tun. Aber nein, das ist natürlich nicht falsch. Auch Paulus hat zum Beispiel in Athen öffentlich gepredigt. Viele haben ihn dort einmal gehört und danach nie wieder, weil sie einfach kein Interesse daran hatten, mehr zu hören. Und auch Jesus hat sich auf den Berg gestellt und gepredigt. Das wird für etliche Menschen das einzige Mal gewesen sein, dass sie Jesus gesehen haben. Tausende haben ihn gesehen und gehört. Aber nicht alle sind dann mit ihm umgelaufen. Das heißt, in manchen Fällen haben die Menschen nur mal eine Predigt von Jesus gehört, aber der andere Extremfall waren halt die Jünger, die täglich mit ihm zusammen waren. Deswegen, es ist nicht falsch, einmalige Kontakte zu Menschen zu suchen. Aber es ist falsch, wenn wir interessierten Menschen keine Möglichkeit geben, uns häufiger zu sehen. Das heißt, wenn wir sie nicht begleiten auf ihrem Weg zu Gott. Spätestens dann, wenn ein Mensch hier in die Gemeinde kommt, sollten wir uns möglichst darum kümmern, persönliche Beziehungen aufzubauen und ihm eine Begleitung anzubieten für den Weg, den er jetzt ganz konkret vor sich hat. Kommt zum fünften Punkt. Wieder mein Boxer oder unser. Ein Boxer braucht einen passenden Boxverein oder Boxstall. Ja. Dort findet er Gleichgesinnte, die das gleiche Ziel verfolgen wie er, mit denen er sich austauschen kann, von denen er lernen kann, die er vielleicht selbst irgendwann unterstützen kann. Und ich finde es toll, wir sind eine Mitmachgemeinde. Es ist nicht so, dass hier ein Team von bezahlten oder ehrenamtlichen Mitarbeitern auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite Konsumenten, die eine tolle Show genießen und danach wieder gehen können. Das finde ich an unserer Gemeinde echt toll. Ja, hier darf jeder mitarbeiten, denn jeder hat irgendwelche Gaben von Gott bekommen. Und es ist wichtig, dass wir Menschen, die zu uns kommen, die Perspektive bieten, sich mit ihren Talenten einzubringen. Wer sich nur bespaßen lässt, der bleibt ein Konsument. Erst wer mitarbeitet, wird wirklich Teil der Gemeinde. Und genau so hat Gott sich das auch gedacht. Aus seiner Sicht sind wir Christen ein Leib mit verschiedenen Gliedern. Paulus benutzt dieses Bild gerne, zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn also Nicht-Christen zu uns kommen, dann sollte unser Ziel sein, sie zu Christen zu machen, sie zu taufen und in unsere Gemeinde einzubinden. Das können wir natürlich nicht übers Knie brechen, denn letztendlich ist es Gott, der Menschen in sein Reich zieht. Aber wenn er jemanden zu uns schickt, dann sind wir gefordert, ihm an der passenden Stelle Möglichkeiten zu bieten, sich selbst mit seinen Gaben einzubringen. Das Prinzip beschreibt Paulus im 1. Korintherbrief ein bisschen später noch, also ein paar Verse später gerade mal. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heiligung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Er zählt hier verschiedene Talente auf, die Menschen von Gott bekommen haben. Und wenn wir uns danach richten, dann verteilen wir die verschiedenen Aufgaben, die in der Gemeinde anfallen, auf die Mitglieder, die wir hier haben. Und wenn jemand dazukommt, dann kann er entsprechend seiner Begabung mitmachen. Vielleicht sogar in einer ganz neuen Aktivität, die wir bis dahin noch gar nicht anbieten konnten. Mein sechster Punkt. Das Wichtigste, habe ich bisher wahrscheinlich noch gar nicht erwähnt. Ne? Ein Boxer braucht natürlich ein gutes Trainingsprogramm, betreut durch ein oder mehrere gute Trainer. Übertragen auf uns, wir brauchen gute, bibeltreue Lehrer, vermittelt durch von Gott dazu begabte Prediger. Kern unserer ganzen Überlegung zur Verbreitung des Evangeliums ist das Evangelium selbst. Wir haben heute viel darüber gesungen zum Beispiel. Es geht uns darum, diesen Glauben zu vermitteln. Und dafür brauchen wir natürlich die entsprechende Lehre. Und wir sind überzeugt, dass das wichtigste Fundament unseres Glaubens die Bibel ist. Wir wollen, dass Nichtchristen das Evangelium hören und nicht nur hören, sondern auch verstehen und dann glauben. Paulus schreibt, wie sollen sie, und er meint die Ungläubigen, haben nicht weitergemacht, ne? Nee, das war es doch schon. Wie sollen sie, also die Ungläubigen, nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt. Und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Durch das, was wir auch in der Bibel finden. Also völlig klar, wir brauchen gute, bibeltreue Lehre. Und jetzt erlaubt mir aber ein, zwei kritische Anmerkungen dazu. wie vermittelt man Nicht-Christen den christlichen Glauben? Naja, ist vielleicht keine gute Idee, mit Detailfragen anzufangen. Also, das Erste, was ein Nicht-Christ hört, muss nicht unbedingt die Frage sein, wie Simson die Philister bekämpft hat. Oder warum es zwei verschiedene Stammbäume von Jesus gibt. Nicht-Christen oder Neu-Christen müssen zunächst einmal die wesentlichen Grundlagen des Glaubens verstehen. Also, Neugeborene vertragen keine schwer verdauliche Kost, sie brauchen Milch. Das hat Paulus zum Beispiel auch berücksichtigt. Im 1. Korintherbrief schreibt er, in dem Fall zugegebenermaßen etwas provokant aus gegebenem Anlass, und ich, Brüder, konnte zu euch nicht reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben. Also das Bild ist biblisch, ne? Der Milch. Nicht feste Speise. Da steht jetzt allerdings nichts von Schwarzbrot. Wir benutzen das immer gerne, so dieses Beispiel Milch, leicht verdaulich, Schwarzbrot ein bisschen, nur für Erwachsene, schwer verdaulicher dann. Also, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ups, das war zu schnell. Erst wenn ein Mensch die Grundlagen verstanden hat, dann macht es Sinn, tiefer in Glaubensfragen einzutauchen. Gestandene Christen brauchen dagegen irgendwann dieses Schwarzbrot, um weiterhin im Glauben zu wachsen. Und hier haben wir leider einen nicht so ganz leicht auflösbaren Zielkonflikt. Beschränken wir uns in der Lehre auf Milch, dann langweilen sich die gestandenen Christen. Liefern wir dagegen Schwarzbrot, verschrecken wir die Neuchristen, weil sie das im Zweifel gar nicht verstehen. Ich habe genau solche Rückmeldungen aus euren Kreisen gehört. Mal so ungefähr zitiert. Als ich neu dazukam, habe ich erstmal gar nichts verstanden. Und da braucht es dann schon eine gewisse Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen, dann wiederzukommen und so lange wiederzukommen, bis man dann so langsam versteht, worum es eigentlich geht. Karl Michael Pilsel hat vor ein paar Wochen, wir hatten ihn hier zu Gast, von seiner Gemeinde aus Wien berichtet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es dort zwei Gottesdienste. Einen am Sonntag mit Milch für die Neuchristen und einen am Mittwoch für die Gemeinde mit Schwarzbrot. Und dieses Konzept scheint zu funktionieren, denn seine Gemeinde wächst. Mein Punkt, wir müssen den Menschen das geben, was für sie gerade dran ist, was für sie passt. Für Nicht-Christen oder Neuchristen ist es Milch. Ich schätze unsere Predigt wirklich sehr, ganz besonders die von Jürgen. Da kann ich viel lernen. Aber ich bin nicht sicher, ob das immer so gut verständlich und passend für Neuchristen ist. Und ich mache heute wahrscheinlich auch den gleichen Fehler, weil ich richte mich heute nicht an euch Gäste hier, sondern an die Gemeinde vor allem. Ja? Also bitte seht mir das nach, ich hoffe, dass es auch in eurem Sinne ist, weil es geht hier natürlich um eine gute Gemeinde für neue Nichtchristen, nur für Gäste. Ich will aber nicht einfach nur kritisieren. Ich habe einen konkreten Vorschlag, ich habe eine Idee. Können wir vielleicht später nochmal oder könnt ihr im Leitungskreis mal drüber diskutieren. Wir haben vor einigen Jahren intensiv über die Uhrzeit unseres Gottesdienstes geredet. Manche wollten früh, andere lieber spät. Deswegen sind wir heute früh. Wir haben einen Kompromiss gefunden. Vielleicht könnte man ja einen ähnlichen Kompromiss in dieser schwierigen Frage finden. Ich sag mal so, 3 Schwarzbrot-Gottesdienste im Monat und 1 Milchgottesdienst. Wenn man eine entsprechende Planung hätte und das vorher wüsste, könnten wir unsere nichtchristlichen Freunde gezielt zu den Milchgottesdiensten einladen. Ja, nur mal so als Idee. Gut, nun habe ich viel darüber gesprochen, was wir alles tun können. 6 Punkte, 6 Erfolgsfaktoren habe ich euch genannt. Aber ganz wichtig ist natürlich, ohne Gott geht gar nichts. Und auch ein Boxer braucht Gott. Was kann da alles passieren? Verletzungen, Krankheiten, Unfälle, Messerangriff oder einfach Pech im Kampf. Eine falsche Bewegung und im schlimmsten Fall ist die ganze Karriere vorbei. Und wenn Gott es nicht will, sieht man daran, dann wird er keinen Erfolg haben. Da kann er sich noch so sehr abstrampeln und trainieren. Und auch wir können letztendlich den Erfolg nicht erzwingen. Es ist der Heilige Geist, der Menschen zu Gott ziehen muss. Letztendlich hängt also die Bekehrung eines Menschen nicht von uns, sondern von Gott ab. Und deshalb ist es so wichtig zu beten. Ede hat letzte Woche über die Bedeutung des Gebets gesprochen. Und er hat darauf hingewiesen, dass wir uns genau überlegen sollen, wofür wir beten. Das Gebet für die Bekehrung anderer Menschen ist mit Sicherheit ein Gebet, was Gott gefällt. Ich nehme an, so ein Gebet hattest du auch im Sinn. So wie Paulus das für die Thessalonicher zum Beispiel tat. Er schreibt, deshalb beten wir alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Gläubigen in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich habe mich zu sehr überzogen. Ich bin in 5 Schritten vorgegangen und ich habe die Farben des Regenbogens benutzt. Denn das ist das Symbol für den Bund Gottes mit uns Menschen. Er will nicht, dass wir untergehen. Er will uns retten. Ich gehe nicht alle nochmal durch. Unser Auftrag. Ah, das hätte ausgeblendet sein. Okay, unser Auftrag. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und wir sollen sie weiterbringen. Wir sollen sie verbreiten. Ich mache das ganz kurz. Unsere Motivation für Evangelisation. Wir wünschen uns, dass Nichtchristen sich bekehren, denn Mission ist gut. Und Nichtchristen sind Gott und uns wirklich wichtig, sogar sehr wichtig. Und deswegen ist unsere Gemeinde für Nichtchristen da. Wir wollen wirklich Salz sein. Und dann habe ich euch 7 Erfolgsfaktoren für Evangelisation vorgestellt. Hier nochmal auf einen Blick. Vorbildlich leben, offen sein, persönliche Beziehungen aufbauen, Menschen begleiten auf ihrem Weg, in die Gemeinde einbinden, mit guter Lehre versorgen und beten. Denn umgekehrt, wenn man uns die Liebe nicht anmerkt, sind wir nicht glaubwürdig. Wenn wir nicht offen sind, warum sollten sich unsere Gäste hier wohlfühlen? Wenn wir kein Interesse an einer persönlichen Beziehung haben, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Gäste keine Bindung zur Gemeinde bekommen. Wenn wir nicht dranbleiben und sie begleiten auf ihrem Weg, dann verpufft unser Input irgendwann. Wenn wir keine Aufgaben vergeben, wie sollen aus unseren Gästen Mitarbeiter werden? Im Reich Gottes. Und wenn sie die Predigt nicht verstehen, wie sollen sie glauben? Und vor allem, wenn wir nicht beten, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott kein Segen gibt. Ich wünsche uns für die Zukunft sichtbares Wachstum. Auch quantitativ. Und ich hoffe, dass Gott uns das schenken wird. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.